Wir befinden uns in Berlin, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das kirchliche Leben war völlig am Boden, wie gelähmt. Ohnmächtig mussten die Kirchenoberen mit ansehen, wie sich die Jugend mehr und mehr auf Distanz zur Kirche begab. Aber was tun in dieser geistlichen Notlage? Wie konnte es anders werden? Fragen, die auch die beiden Männer beschäftigt haben mag, in deren angestrengtes Gespräch uns Rolf Schäffbuch hineinnimmt, wenn er aus dem Leben Friedrich von Schlümbachs erzählt, dem amerikanischen Troubadour Gottes in Berlin.
Es war etwa vor 150 Jahren in Berlin, im alten Berliner Schloss, oben im Turmgemach standen zwei Personen, der preußische König Friedrich Wilhelm IV., der fromme König, und der neu berufene Hofprediger. Und sie sahen hinunter auf das Lichtermeer der riesengroß gewordenen Stadt. Und der König machte eine müde Handbewegung über die Stadt hin und sagte zu dem Hofprediger:
Sehen Sie sich doch diese große Stadt an. Sie ist voll Sünde. Das ist Ihr Arbeitsfeld, das Arbeitsfeld der Kirche. Sorgen Sie dafür, dass die Kirche zu den Menschen kommt. Bis vor kurzem gab es noch eine Kirchengemeinde, die war zuständig für mehr als 80.000 Seelen. Nur zwei Pfarrer sollten dieser gewaltigen Aufgabe nachkommen. Zwar habe ich das ändern lassen, aber es gibt noch genug Kirchengemeinden, zu denen 50.000 Mitglieder zählen. Auf jeden Berliner Pfarrer kommen durchschnittlich über 10.000 Gemeindeglieder. Helfen Sie mit, Seelsorger zu gewinnen für Menschen, die ohne christlichen Glauben verloren bleiben.
Der damalige Hofprediger, nach Berlin berufen, war der ehemalige Missionsinspektor der Basler Mission, Dr. Hoffmann. Er war ein Mann mit Initiative. Er scharte aus ganz Deutschland junge, stellungslose Vikare um sich. Er belebte das Domkandidatenstift und schulte die jungen Theologen, Hausbesuche zu machen, hinter die Glastüren zu kommen. Aber es war noch zu wenig, um die Stadt zu erreichen. Die offizielle Kirche war ja schrecklich ohnmächtig. Die Berliner Synode, so wie wir heute sagen, empfahl den Gemeinden eine neue Bildung der Sonntagssitte, um die jungen Leute zu erreichen. Das ist das, was heute auch versucht wird. Aber das hat doch die Menschen nicht erreicht und nicht bewegt. Und deshalb, etwa 25 Jahre nach jener Turmstunde im Berliner Schloss, rief es der damalige Hofprediger Stöcker ins deutsche Land hinein:
Wir müssen uns um die große Stadt kümmern. Unter allen deutschen Städten wächst Berlin am reißendsten. Auf Berlin passt das Wort große Städte, große Nöte. In Berlin herrscht kirchlicher Notstand, ja, kirchliche Verwahrlosung. Es ist schreckliche Wahrheit. Berlin ist die unkirchlichste Stadt Deutschlands geworden. Ein Jahrhundert lang sind auf Berliner Kanzeln die geistreichsten Prediger gestanden, aber heute stehen wir vor dem völligen Kirchenbankrott. Die alte parochiale Gemeindeordnung der Volkskirche und die traditionelle Korrektheit der gottesdienstlichen Stilformen spotten dem, was die Menschen von uns brauchen.
Nun blieb Hofprediger Stöcker nicht bei solchem Klagen stehen. Er baute die Berliner Stadtmission als ein freies Werk auf, unabhängig von der Kirche, aber in die Kirche hineinwirkend. Er baute die Gemeinschaft St. Michael auf, er baute die Jünglingsvereine auf, Hospize wurden gebaut. Er wollte etwas tun, aber er merkte, man muss den Boden in Berlin erst aufpflügen. Der ist verhärtet in der Arbeiterschaft, in der Bürgerschaft, in der Beamtenschaft. Wir brauchten so etwas, was Spurgeon für London und für England bedeutet hat. Wir brauchten etwas, was wie Moody für Amerika bedeutet hat. Ein Prediger, dem es von Gott geschenkt wird, die verhärtetste Stadt aufzupflügen. Und 10 Jahre nach diesem Notschrei war Berlin aufgepflügt für die weitere Aussaat des Wortes Gottes. Hunderttausende von Jugendlichen und von Arbeitern, besonders im Norden, im Osten der Stadt Berlin, waren durch evangelistische Verkündigung erreicht worden. Der Christenglaube war zum Stadtgespräch geworden. Es waren Auffangstationen für die Neuerreichten aufgebaut worden. So der modellhaft arbeitende christliche Verein junger Männer. Auf dem Gelände der Berliner Gewerbeausstellung wurde der Bau einer Evangeliumshalle vorbereitet, so wie jetzt auch bei der Weltausstellung in Hannover mit dem Walfisch eine Präsenz der Christen da war. Nach dem Modell des Berliner CVM wurden in ganz Deutschland die bisherigen etwas schmalspurigen Jünglingsvereine umgeschmiedet zu missionarischen Aktionsgruppen. Evangelisation war zu einer Arbeitsform in Deutschland geworden. Getragen durch Elias Schrenk, diesen Evangelisten, und durch die ersten Absolventen der Evangelistenschule Johanneum. Hofprediger Stöcker sagte damals, es ist ein gewaltiger Zug durch ganz Deutschland gegangen, aber die Lokomotive hieß Friedrich von Schlümbach. Von diesem Fritz von Schlümbach möchte ich heute ein wenig erzählen. All das, was ich bisher andeutete, war nur der weite Rahmen dessen, in dem Friedrich von Schlümbach als ein Werkzeug des Christus Jesus wirkte. Und zwar in jenen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, also vor etwas mehr als 100 Jahren. Friedrich von Schlümbach war nicht von altem Adel, so wie die pommerschen und schlesischen Adelsgeschlechter, die in der Erweckungsgeschichte Deutschlands eine große Rolle gespielt haben. Die von Schlümbachs hatten einen bayerischen Militäradel für irgendwelchen Kriegszug geadelt, so ein bisschen Bavaria Blue. Aber der Vater war als Offizier in württembergische Dienste gegangen und wohnte in Öhringen, im Hohenloischen. Auch der junge Friedrich von Schlümbach war 18-jährig, dann Offiziersanwärter geworden. Aber dann müssen irgendwelche, wir wissen es nicht genau, dunkle Geschichten passiert sein. Und zwar wie immer, wenn jemand Geld gestohlen hatte oder sich sonst daneben benommen hatte, du musst nach Amerika. Schnell verschwinden. Über die Niederlande ist dann Friedrich von Schlümbach nach Amerika gegangen. Er hat später immer wieder gesagt, 16 Jahre lang hat meine Mutter meinetwegen an Leib und Seele gelitten. Der Gram um mich hat sie zollweise getötet. Amerika war ja damals für die Auswanderer alles andere als ein gelobtes Land. Der schwäbische Fahnenflüchtige schuftete in Steinbrüchen bei 30 Grad Hitze mit dem Pickel in der Hand. Und es war fast eine Erlösung für ihn, als dann 1861 der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach. Er eilte zu den Fahnen und wurde in der Armee der Nordstaaten dann bald auch wieder Offizier, Captain, Hauptmann. In der Schlacht von Richmond wurde er schwer verletzt, das Bein wurde ihm zerschmettert. Der betrunkene Militärarzt kümmerte sich nicht um ihn. Und da hat Schlümbach seit langer Zeit in seinem Leben wieder einmal zu Gott geschrien. Und er wurde dann von Helfern gefunden, in ein Lazarett gebracht und einigermaßen wiederhergestellt. Diese Wendung zu Gott hielt nicht lange vor. Schlümbach wusste später in seinem Leben, dass Augenblicksbekehrungen nicht viel Wert haben. Sie können rasch ins Gegenteil umschlagen, so war es auch bei Schlümbach. Er war ein Mann, der nie auf den Mund gefallen war. Er wurde mehr und mehr bekannt bei den überregionalen Verbänden deutscher Turn- und Gesangvereine. Ja, er wurde bekannt als atheistischer Spötter und er wurde beauftragt, nationenweit atheistischer Propagandaredner zu werden. Und dann kam die große Wende in seinem Leben, 1868. Eigentlich zufällig, wie man so sagt. Im Zug traf er seinen ehemaligen General Albrecht, der sich nun Albright nannte, der lud ihn einem Wochenende in sein Haus zu kommen. Am Samstagabend ging Schlümbach mit zu einem Gottesdienst, stinklangweilig. Ein älterer Prediger hat so erzählt, dass Schlümbach sagte, der Staub rieselte durch die Luft. Aber gepackt haben ihn die Evangeliumslieder. Und am Abend bei einer Tasse Tee sagt die Frau General Albright, Herr von Schlümbach, haben Sie eigentlich auch eine Mutter? Und bei dieser Frage sind die Tränen aus den Augen von Schlümbach geschossen. Und er hat die ganze Not seines Lebens dieser Frau gebeichtet. Am nächsten Morgen ging er zum Gottesdienst, da war ein junger Prediger, feurig im Glauben, erfüllt, vielleicht ein bisschen pathetisch, aber man merkte die Echtheit dessen, was er sagte. Und das war die Wendestunde. Schlümbach sagte, ich bin von Mauk Chunk, jener kleinen pennsylvanischen Stadt, weggegangen, in der Gewissheit, sündige hinfort nicht mehr und Jesus kann ein neues Leben schenken. Und mir ist das so eindrücklich, weil es deutlich wird, auch in Atheisten schlummert der Hunger nach Glaubensgewissheit. Und alle verstaubten, routinierten Predigten helfen nichts, es braucht das lebendige Glaubenszeugnis. Und vielleicht noch mehr als das wirken Evangeliumslieder, die die Seele wecken. Und am allerwichtigsten ist das persönliche Glaubensgespräch, in dem man nicht einfach bloß dem anderen hinhaut, was man selber glaubt, sondern fragt, wie steht's denn bei dir, in deiner Biografie, was treibt dich um? Und diese Erfahrungen wollte der Neubekehrte weitergeben. Nach einem theologischen Selbststudium machte er seinen Abschluss in einem Methodistenseminar und wurde dann vor allem angestellt von den CVMs, von den YMCAs in Amerika. Eine tolle Erfindung, 19. Jahrhundert. Man wollte dem jungen Menschen, vor allem Großstädten, all das geben, was er brauchte. Unterricht in Fremdsprachen, in Stenografie, aber auch Charakterbildung, Sport. Aber vor allem wollte man junge Menschen zum Glauben an Jesus führen. Und das war auch in Amerika eine mächtige Bewegung. Schlumbach wurde angestellt als CVM-Sekretär und dann bald ausgeliehen dem Evangelisten Moody für die großen Evangeliumsfeldzüge, die Moody in Amerika machte. In St. Louis bekam Moody sogar den Beinamen der deutsche Moody. In Deutschland hat man diesen Moody kennengelernt. Drüben in Amerika gab es ja sehr viel deutschsprechende Gemeinden und deutschsprechende CVMs. Und die haben gesagt, wir haben ja einen ganz tollen Württemberger, der in Württemberg gar nicht bekannt war. Und als man Kontakt aufnahm, hat man gesagt, genau den brauchen wir in Deutschland, diesen deutschen Moody mit seinem Namen Fritz von Schlumbach. So war es auch die Überzeugung von Hofprediger Stöcker und von dem Bonner Theologieprofessor Christlieb.
Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt?
Ist frei und mächtig Licht, oh Glaube. Von Schlimbach verkörperte das, was damals in Deutschland nötig war. Er war nicht pastoral, vielmehr humorvoll und auch geistreich. Er konnte mit den Menschen seiner Zeit reden und er hatte den Duft der großen, weiten Welt um sich und konnte doch volkstümlich, verständlich und auch eindringlich vom Heil Jesu reden. Vor allem konnte er singen. Man nannte ihn den Minnesänger Jesu oder im Fremdwort Troubadour Jesu. Er konnte singen, dass die Fensterscheiben klirrten. Und Schlimbach folgte dem Ruf nach Deutschland für eine kurze Zeit, zuerst 1881 und dann für längere Zeit 1882 und 83, denn ihn selbst hatte schon lange Zeit die zunehmende religiöse Gleichgültigkeit in Deutschland innerlich umgetrieben. Er hatte für Deutschland ein entscheidendes Anliegen.
Was Deutschland braucht, ist Laiendienst. Die bisher zersplitterten Kräfte müssen gebündelt werden. Die Gläubigen müssen zusammengefasst und an systematische Arbeit gestellt werden. Dann kann das Reich Gottes wieder Wurzeln fassen in Deutschland.
Dieser Funke zündete. In Jahren 1882, 1883 ging Schlag auf Schlag. Darin war eben Fritz von Schlimbach Amerikaner. Wir Deutschen problematisieren so viel. Die Amerikaner haben irgendwo im Gehirn ein Raster. Da heißt es, was sollte geschehen? Was kann geschehen? Wofür haben wir Leute und Geld? Was wollen wir zuerst anpacken? Und so hat Fritz von Schlimbach diesen Ruf nach Deutschland übernommen und für den September 1882, eine unvorstellbar kurze Zeit nach seiner Ankunft, hatte er über 7000 Vertreter deutscher Jünglingsvereine eingeladen ans Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Das war der Beginn des Nationalverbandes deutscher CVDMs, was wir heute mit dem Gesamtverband deutscher CVDMs in Kassel haben, unter Leitung von Ulrich Parzani. Von dort ging Schlimbach nach Berlin. Er mietete das Vergnügungslokal Tivoli. Das fasste 1500 Menschen an Biertischen. Aber er wollte nicht bloß Menschen einladen. Er wusste, wenn Frauen und Männer eingeladen sind, kommen zu 70% Frauen. Und dann kommen nur noch Männer, die ohnehin schon fromm sind. Deshalb hat er zu Männerversammlungen eingeladen. Und hat erst später die Frauenversammlungen begonnen, wie wir es heute mit den Frauenfrühstücken haben, als besonderen Zirkel. Und Schlimbach wirkte besonders in den entkirchlichten Arbeitervierteln des Berliner Nordens, vor allem im Wedding. Die Massen strömten. Hofprediger Stöcker ließ es sich nicht nehmen, jeden Abend die Abende selbst einzuleiten, aber dann überließ er ganz Fritz von Schlimbach das Feld. Hofprediger Adolf Stöcker berichtete,
als Schlimbach nach Berlin kam, sagte ich ihm, Ihre Arbeit ist mehr als erwünscht, aber machen Sie es nicht wie manche Ihrer englischen oder amerikanischen Brüder, die mehr schaden als nützen. Konkret, bleiben Sie nicht nur 8 Tage, sondern sagen wir lieber ein Viertel oder sogar ein halbes Jahr. Gehen Sie nicht in die frommen Seele der Stadt, sondern gehen Sie in die Vorstädte. Dort braucht es geistliche Anstöße. Lassen Sie nicht durch Zeitungen zu den Vorträgen einladen, sondern wir wollen mithelfen, Einladungen persönlich an solche weiterzugeben, die das Evangelium brauchen. Und gehen Sie an Ihre Arbeit mit der Erwartung, dass es auf der ganzen Erde keine empfänglichere Bevölkerung geben könnte als in Berlin. Gerade beim letzten schien Schlimbach etwas skeptisch, den Kopf zu schütteln. Aber es dauerte keine 14 Tage, bis er mir freudestrahlend sagte, Sie haben buchstäblich recht. Ich kenne viele Großstädte, aber kaum irgendwo habe ich eine so große Hörbereitschaft gefunden wie in den Arbeitervorstädten Berlins.
Es wäre natürlich merkwürdig zugegangen, wenn es keine Widerstände gegeben hätte, besonders in der Pfarrerschaft. Die gibt's bis heute auch. Ist das verständlich? Pfarrer mühen sich um ihre Gemeindeglieder und dann kommt ein Referent von außen, der plötzlich die Massen anlockt. Die Pfarrer sagen, wir haben doch treu verkündigt, wir haben das Evangelium verkündigt, die reformatorische Botschaft. Die sollen doch den Wilden in Afrika das Evangelium sagen, aber hier braucht es kein Evangelium. Diese ganze methodistische Treiberei, Schlimbach war ja Methodistenpastor, diese methodistische Treiberei ist befremdlich. Das Reich Gottes gleicht doch einer selbstwachsenden Saat. Schickt den Methodistenprediger so schnell wie möglich wieder über den Ozean zurück. Schlimbach ist in gewisser Weise dieser Aufforderung nachgekommen, nicht über den Ozean zurück, aber er ist um der Sache der Evangelisation willen aus der Methodistenkirche ausgetreten
damit man nicht mehr den Vorwurf machen konnte, ist ein Sektenprediger. Und die vom Jesus neu angesprochen brauchten eine bergende Heimat. Gerade auch die vielen jungen Menschen, die in Berlin und anderen Großstädten die Straßen bevölkerten. Am 22. Januar 1883 lud Friedrich von Schlimbach mit einer Zeitungsnotiz zu einer Gründungsversammlung für einen christlichen Verein junger Männer ein. In dem großen Raum einer Gastwirtschaft kamen dann schließlich 16 Leute. Sie tröpfelten. Unter ihnen war der im 1870er Krieg schwerverletzte Forstmeister von Rotkirch. Eigentlich wollte er schon wieder den Saal verlassen, als einer der Teilnehmer seinen Namen nannte für den Posten des möglichen Vorsitzenden. Und von Rotkirch berichtete später:
Ich erschrak bis ins tiefste Herz. In einer längeren Rede stammelte ich Entschuldigungsgründe. Als ich mich wieder setzen wollte, fragte von Schlimbach: Sind Sie nun fertig? Ja? Nun, Gott kann nur Toren gebrauchen für seine Arbeit. Alle anderen Leute sind ihm zu klug. Gerade weil sie gar nichts wissen und können, so kommen sie in Gottes Namen und nehmen das Amt an.
Das war Schlimbachs Art. Genauso berief er den Graf Pückler für eine Nacharbeit unter Erwachsenen, gerade im übel verrufenen Wedding. Schlimbach ließ nicht locker, bis Pückler aus eigenen Geldmitteln ein verrufenes Tanzlokal im Wedding kaufte. Wegen der Schlägereien hieß es im Volksmund zum blutigen Knochen. Es war der Anfang einer blühenden Seelsorge- und Diakoniearbeit, die den Namen St. Michael trug. Heute erinnert mitten im Wedding das christliche Hospiz Graf Pückler an dieses Zentrum. Graf Pückler wurde auch zur Seele der christlichen Studentenvereinigung in Deutschland, zu einem der Hauptverantwortlichen des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, der in jenen Jahren entstand, wie ein Feldherr, benannte Graf Pückler Ziele. Auch eine besondere Arbeit unter Gymnasiasten, Schaffung einer besonderen Ausbildungsstätte für Evangelisten. Er benannte nicht nur Ziele, sondern er berief auch die Menschen, die er zur Ausführung dieser Ideen brauchte. Was Schlimbach einmal für wichtig angesehen hatte, das musste in die Tat umgesetzt werden. Manchmal war es für bedächtige Deutsche fast zu viel, was ihnen Schlimbach zumutete. Als er 1883 im März Berlin wieder verließ, nach all den hektischen Wochen des Evangelisierens, der vielfachen Seelsorge, der schwierigen Verständigungsgespräche mit Vertretern der Kirche, des Gründens von neuen Aktionen, des Berufens von Verantwortlichen, da fiel manchem Neuberufenes Herz in die Hosentasche. Von Rotkirch sagte, nicht bloß in die Hosentasche, sondern in die Schuhe fiel uns das Herz. Und als dann Schlimbach abgereist war, sagte von Rotkirch: Na, da hat uns der Liebe von Schlimbach eine schöne Suppe eingebrockt. Aber in folgenden Jahren wurde die Suppe nicht nur ausgelöffelt, sie wurde sogar zum Standardmenü in vielen deutschen Großstädten. In seinen evangelistischen Versammlungen wandte Schlimbach sich in besonderer Weise an die Männer. Davon habe ich ja kurz schon gesprochen. Er wusste, dass Männer sich nicht zu Glaubensfragen rufen lassen, wenn 2/3 des Saals von Frauen besetzt sind. Aber seit seiner Bekehrung wusste Schlimbach, dass gerade Frauen für den Glauben an Jesus gewonnen werden müssen, weil sie wie niemand anders andere Menschen zum Glauben führen können. Wichtig waren deshalb besondere Frauenversammlungen. Adlige Damen stellten ihm dafür Salons zur Verfügung. Und das war das Besondere der Berliner Evangelisationsarbeit, die diese Arbeit dann mit Gebet, aber auch mit dem ganzen Einsatz getragen haben. Die von Oertzen, die von Jakow, die von Bülow, Thiele Winkler, nur einige Namen zu nennen. Das war in jener Zeit etwas Außergewöhnliches, dass im Reich Gottes in der Verbreitung des Evangeliums Frauen eine solche große Rolle spielten. Aber dahinter steht ja die Erfahrung, die Schlimbach mit dieser Frau General Albright gemacht hat. Gott hat die Frauen als besondere Werkzeuge benutzt und benutzt sie heute noch. Es waren immer nur kurze Wochen und Monate, die Friedrich von Schlimbach in Deutschland verbringen konnte. Er musste ja seine Familie in Amerika ernähren. Er hatte eine Gemeinde zum Schifflein Christi, hieß die in Cleveland. Bevor er 1833 wieder nach Amerika zurückkehrte, hatte er noch evangelistische Vorträge gehalten in Schleswig-Holstein, in Hamburg, im Magdeburger Dom, in Kohlberg, auch in der württembergischen Heimat. Und überall ging es ihm und dem Impuls heraus aus dem kirchlichen Ghetto, heraus aus dem kirchlichen Ghetto. mit der Einladung von Jesus hin zu den Menschen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Das bewegt uns ja heute bei unserer Evangelisation, bei Aktion in jedes Haus, bei Pro Christ. Wir müssen zu den Menschen gehen. Um diesem Ziel nahe zu kommen, gründete Schlümbach zusammen mit Professor Christlieb von Bonn den Deutschen Evangelisationsverein und in der Folge davon die Evangelistenschule Johanneum, die zuerst in Bonn und dann in Wuppertal ihren Platz fand. 5 Jahre später, 1888, kam Schlümbach noch einmal für kurze Zeit nach Deutschland zurück. Er hielt Evangelisationsvorträge in Berlin und dann musste er sich wegen seiner angegriffenen Gesundheit in eine Kur nach Bad Wildungen begeben. Die alte Kriegsverletzung am Bein machte ihm mehr und mehr zu schaffen. Sie erschwerte auch seine Arbeit als Gemeindepfarrer in der Kirchengemeinde in Cleveland. Dort starb dann Schlümbach 1901 an den Folgen einer Blutvergiftung, nachdem ihm das versehrte Bein zu spät abgenommen war. Ein Minnesänger Jesu, ein Troubadour Jesu, hatte man ihn in Deutschland genannt, gerade im Blick auf sein mitreißendes Singen. Aber Fritz von Schlümbach hat in der Kraft Gottes viel mehr auf den Weg gebracht als das neue evangelistische Singen. Vor allem hat er das Leitbild von dem geprägt, was wir heute unter einem Evangelisten verstehen. Wie in einem Rückspiegel taucht die Gestalt Schlümbachs auf, wenn Professor Christlieb das Ideal eines Evangelisten so schilderte.
Evangelisten müssen geheiligte und demütige Leute sein. Sie müssen vertraut sein mit dem Leben des Volkes und mit der Sprache des Volkes. Volkstümlich muss ihre Rede sein, verständlich, anschaulich, kräftig, eindringlich. Sie müssen Beter sein, weil sie der ganzen Macht der Finsternis in besonderer Weise ausgesetzt sind. In ihren Ansprüchen sollen sie bescheiden sein, voll Selbstverleugnung. Vor allem müssen sie frei sein von dem eitlen Ehrgeiz, das Pfarramt in den Schatten stellen zu wollen. Sie müssen nicht besser predigen wollen als die Pastoren, wohl aber schlichter, einfacher, konkreter, ausschließlicher auf Jesus bezogen. Sie müssen Menschen für Christus gewinnen wollen. Zweifellos hatte Friedrich von Schlümbach, der amerikanische Troubadour Gottes in Berlin, etwas von dieser volkstümlich schlichten Art, gepaart mit dem festen Willen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Damit hat von Schlümbach eine Art Leitbild für ein einladendes Leben und Reden von Christus vorgegeben. Wolf Schäffbuch, Prälat in Ruhe, hat mit der Erinnerung an Friedrich von Schlümbach diesen geistlichen Impuls aufgenommen und wieder angestoßen. Es geht darum, Menschen für Christus zu gewinnen.